dass du schon in Lieder, in Zeugnisse, in allem drin bist und warst und uns ermutigst. Und ich danke dir jetzt auch noch für das Wort, das du mir aufs Herz gegeben hast für heute Morgen. Und ich danke dir für Frische. Ich danke dir für den Geist, der nimmt, was er braucht. Und danke, dass du, Heiliger Geist, austeilst. Und ich bin so geflasht, wenn wir einfach nur dich anbeten und deinen Namen dir zusingen, was für eine Kraft da dahinter steckt. Was es für eine Kraft ist, dir zu sagen, du bist der Herr, unser Versorger. Du bist der Herr, der Allmächtige. Du bist der Herr, der Retter. Ich kriege sie gar nicht alle übersetzt, aber Vater, was für eine Kraft ist dahinter, wenn wir morgens aufstehen und geben dir einfach nur die Ehre, die mir dein Wesen aussprechen, wer du bist. Und dann sortiert sich alles andere außenrum. Im Wissen, wie groß unser Gott ist und wer wir in ihm sind, wird unser Handeln komplett ein anderes sein. Und ich bete, Vater, dass du jede Sekunde, die wir dich vor Augen haben, wir deine Größe erkennen, dass unser Herz ergreift, wem wir folgen und dienen und wen wir lieben und dass daraus, Vater, ein völlig transformiertes Handeln kommt in Kraft und Vollmacht und in Überzeugtsein dessen, wer du bist und in uns bist. Und Vater, wenn das alles ist, was wir heute mitnehmen und ich mal im Herzen verstanden habe durch die Lieder, Vater, dann ist es genug. Und ich ehre dich, Herr, dass du dein Wesen nie verändert hast. Und dass in deinem Wort steht, dass du heute noch dasselbe bist, wie damals, als du sprachst und die Erde wurde. Und das Weltall entstand mit Trilliarden von Sternen, wie ich gelernt habe, Vater. Und danke, dass deine Größe auch heute hier unter uns lebt und sichtbar ist. Amen. Amen. Ich bin echt begeistert von unserem Gott. Und wenn es nicht wäre, dann wäre heute Morgen nicht hier. Und wir bewegen gerade viel als Gemeinde. Am Mittwoch haben wir diskutiert, brauchen wir noch Ansagen im Gottesdienst oder nicht? Oder reißen die uns aus dem Fluss raus? Wir bewegen das gerade noch und laden auch immer zu den Gesprächen ein. Und gleichzeitig ist gut zu wissen, wo haben wir Treffpunkte, wo was stattfindet. Und mir hat so sehr gefallen von der Sulamit die Eingangsfolie, diesem schönen Gelb, UTG, und der Frühling kommt. Und wo ich heute Morgen hergefahren bin, habe ich gedacht, ich freue mich so riesig auf die Predigt. Aber wenn mal ein Prediger da ist und das Wort Gottes nicht mehr begeistert, dann immer Auszeit oder wie auch immer. Und ich habe gedacht, wenn niemand da ist, dann stehe ich da vorne hin und predige mir das selber, weil das Wort Gottes immer lebendig ist. Und es ist kräftig und es ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert und es trennt die Dinge, die weg dürfen und es bringt hervor, was gut ist, übrigens mein Konfirmationsspruch. Und heute Morgen steigen wir ein in eine Geschichte von einem Mann aus der Bibel, die mich so eine kleine Predigtreihe die nächsten Male beschäftigen werden. Und der Aufstieg von diesem Mann in der Bibel, das ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem Typ hier. Der On-Off-Schalter hier, der ist eine Katastrophe. Genau. Das ist ein Fingernägelzerbrecher oder Tester, wie gut, dass ihr Calcium und Magnesium nehmt. Bei mir funktioniert es noch. Genau. Dieser Aufstieg von dem Mann in der Bibel ist fast vergleichbar, eigentlich noch gigantischer wie von diesem Rockefeller. Wer sagt ein Rockefeller? Was sagt das jemand was? Rockefeller? Ja. Es gibt da so einen Satz, vom Tellerwäscher zum Milliardär. Kennt ihr das, oder? Lug und Trug, der war nie Tellerwäscher. Keine Ahnung, wer diese Fake News verbreitet hat. Vielleicht war es der Trump. Nee, den gab es schon vorher. Aber er war Hilfsbuchhalter. Rockefeller war Hilfsbuchhalter. Bis er irgendwann gemerkt hat, mit dem Öl, da könnte was gehen, hat eine Firma gegründet und war tatsächlich der allererste Milliardär dieser Erde. Krasser Aufstieg. Also vom Hilfsbuchhalter zum ersten Milliardär. Und ich habe gedacht, wenn ich einen Film drehen würde mit dem Titel über den Mann aus der Bibel, um den es heute geht, dann träge dieser Filmtitel folgenden Slogan: Vom vergessenen Hirtenjungen zum König von Israel. Und das macht so bei alle Klick und Klack. Ich kenne jetzt keine bibelfremde Menschen hier unter uns. Das ändert sich noch. Da habe ich fest Glauben dran. Sind wir gerade wirklich dran. Das ist gut. Und ich gestehe, ich habe mal wieder ChatGPT malen lassen heute Morgen. Ja, gell, genau, bis irgendwann mein Datenvolumen aufgebraucht war. Aber ich stand heute Morgen da und sage, Schatz, ich bin echt fertig. Dann sagt sie, sag nicht immer ständig, dass du fertig bist. Dann sage ich, okay, das haut mich um. Nee, das haut mich um, ist genauso schlecht. Ich kann es nicht fassen. Ich gebe da einen Text ein, mal mir ein Bild und okay. Ich lobpreise es nicht, das Ding da im Digitalen macht mir mehr Angst als Freude, aber ich nutze es, wo ich es kann. Der Filmslogan über David hieß, vielleicht vom vergessenen Hirtenjungen zum König Israels. Und wir kennen den König David aus vielen Geschichten. Wir haben es mit den Teens gehabt, Challenge Accepted war letzte Woche unser Thema, da haben wir auch gesungen, wenn es je in der Zeit war, für Jesus zu leben, dann jetzt. Und die haben alle mitgesungen. Und es war so begeisternd, dass mein Jugendlied auch heute noch singbar ist. Naja, gut. Und danke, Bernd, dass du es gespielt hast heute Morgen. Ich bin ein bisschen overpaced, aber das ist gut. Wir kennen den David als Riesentöter. Wir kennen ihn als einen Mann, der unmoralisch gelebt hat, mit gigantischen Sünden. Aber wir kennen ihn darin mit einem bußfertigen Herzen. Jeder von uns kennt irgendwelche Geschichten vom David. Und er war ein Mann, der sich von Niederschlägen nicht hat unterkriegen lassen. Seine Geschichte war eine Achterbahn, wie viele Menschen in der Bibel Achterbahnen erlebt haben. Und er wird uns heute ein Vorbild sein, um in den schlimmsten und herausforderndsten Situationen unseres Lebens die richtige Entscheidung zu treffen. Um das geht's heute. Und ich habe mir den Eindruck, das könnte nicht nur für mich passen, sondern vielleicht ist auch was für euch da drin. Dass David uns ein Vorbild ist, in der herausfordernden Situation, an so einem dichten Punkt in unserem Leben, der immer wieder kommt, das Richtige zu tun. Das zu tun, wo in der Bibel steht, dass wir spüren, da ist Gottes Wille dahinter. Und was wir hier sehen, war ganz bewusst auch das Bild gewählt vom Hirtenjungen zum König. Weil die Tatsache, wie lang diese Geschichte gedauert hat, wir kommen nachher gleich noch drauf, als dieser Prophet Samuel kam, und diesen jungen Hirten gesalbt hat und gesagt hat, du wirst König von Israel, bis er dann wirklich auf dem Thron saß und den Thron bestiegen hat. Da waren keine 3 Monate dazwischen, da waren auch keine 3 Jahre dazwischen, sondern da waren geschätzt zwischen 10 und 13 Jahre, bis der junge Mann von der Salbung zum König durch die Waschmaschinentrommel des Lebens ging, kommen wir gleich drauf, und dann irgendwann auf dem Thron saß. Das war kein easy way. Das war kein Einmalinvest an der Aktie und dann wirst du Millionär. Das war Durchhalten in den schwierigsten Situationen und an kritischen Punkten die Entscheidung, das Richtige zu tun. Weil von ihm hing das Schicksal Israels ab. Ohne David gäbe es keinen Stammbaum von Jesus. Und wie er das gemacht hat, das erleben wir heute. Und wisst ihr, wir sehen manchmal immer nur das Ende von Personen, wenn sie auf der Bühne stehen und ihre Solos spielen, wenn sie predigen und tolle Geschichten aus dem Leben haben. Manchmal sieht man nur das Ende von einer Person und denkt, oh, das will ich auch. Und vergisst, dass da ein Trainingslager dahinter ist. Und die Predigtreihe heißt Camp David. Ich habe extra mein T-Shirt anzogen. Nicht nur als Erinnerung zu meinem Papa, ein paar sind von ihm, sondern weil es heute wirklich um ein Trainingscamp geht, Camp David, auch nicht der Stützpunkt in Amerika, sondern unser David aus der Bibel. Was lernen wir von ihm, wenn es darum geht, mit Ablehnung und Zurückweisung umzugehen? Wisst ihr, die Geschichte von David, die hat richtig bescheiden begonnen. Der hat als Kind für mich die größte Ablehnung erfahren, die man eigentlich erfahren kann. Der wurde vom eigenen Papa übersehen, vergessen. Oh, stimmt, Samuel, stimmt. Da war ja noch ein Junge von mir. Den habe ich irgendwie ganz vergessen im Eifer des Gefechts. Da war nämlich dieser Prophet Samuel, der wirklich beauftragt war von Gott, diesen israelitischen Mann aufzusuchen, den Isai, und zu sagen, Isai, bring deine Söhne, da ist einer drunter, der wird zum König. Genau den möchte ich salben. Wir lesen das im Samuel. Wir gehen heute ein bisschen in die Bibel rein, in die Davidsgeschichte. Was steht da? Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du das Leid um Saul, den ich verworfen habe? Und seht ihr, KI macht manchmal die Texte nicht so ganz richtig. dass er nicht mehr König sei über Israel. Und jetzt kommt's, fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich einen König ersehen. Und ich werde dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den König salbst, den ich dir benennen werde. Es war der Auftrag von Gott an den Propheten. Und er ging hin und hat gesagt, Isai, Martin, hol mal deine Kinderchen, deine Söhne, ist ja schwierig, eine Frau zur Königin zu salben. Damals, Altes Testament, war das die Kultur. Martin, hol seine Söhne, Isai, stell sie hier in Reihenglied auf, so wie die Waltons, kennt ihr die? So von der Größe her, nach unten geordnet. Und dann ging ein Sohn nach dem anderen, dem Samuel vorbei. Samuel hat gewartet, habe ich ein Ja von Gott oder nicht? Nee. Zweiter Sohn, nee. Dritter Sohn, nee. Xer Sohn, immer noch kein Reden von Gott. Dass Samuel denkt, also, habe ich jetzt Gott falsch gehört? Oder stimmt da was an der Szenerie nicht? Und dann sagt der Isai, ich habe ein Thema, da ist keiner von deinen Söhnen dabei, ich habe echt ein Problem. Und dann sprach Samuel zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste. Ach, immer der Jüngste, gell? Könnt euch jetzt rein interpretieren, was ihr wollt, aber wenn ihr mal guckt wollt, also die biblische Psychologie, so wäre ich der Jüngste in der Familie, sehen wir hier schon im Alten Testament. Also, genau. Er sprach, es ist noch übrig der Jüngste und siehe, er hütete die Schafe. Und dann ließ der Isai den David herholen und als er dann da war und der Herr sprach dann zu Samuel, auf, salbe ihn. Denn er ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Das war die Geschichte vom König David, der vergessene Hirtenjunge, der ein bisschen bräunliche Farbe hatte und irgendwie so gar nicht in das Familienbild reingepasst hat. Und seine Geschichte von dem Hirtenjungen zu dem König, die war durchdrungen und es dauerte 10 bis 13 Jahre. Und ich habe gedacht, heute Morgen, vielleicht ist das die erste gute Botschaft, die du mitnehmen kannst, bevor wir in der Geschichte weitergehen. Vielleicht hast du eine Zusage von Gott bekommen. Vielleicht war da jemand, der hat für dich gebetet. Vielleicht war da ein Moment, wo du so eine Salbung erfahren hast, wo Gott zu dir in deinem Leben direkt gesprochen hat, wie das immer ist. Vielleicht ist das auch mal tatsächlich gut, darüber eine Kleingruppe zu machen, Gottes Stimme zu hören. Es liegt mir so auf dem Herzen. Und da war was, da war wie eine Bestätigung von Gott, da kam wie dieser Priester mit dem Öl und sagt, du bist König. Vielleicht war da eine Berufung, ich muss Bernd immer wieder angucken. Gründe eine Schule, das war keine einfache und Hasso-Hempfli-Bempfli-Entscheidung. Und dann kam die Ablehnung, dann kommt jenes. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben, David, 10 bis 13 Jahre, bis sichtbar wurde, was er empfangen hat von Gott. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, bleib dran. Lass diese Salbung, diesen Moment, dieser Zuspruch Gottes nicht durch Umstände dir rauben. David hätte hunderte von Gründen gehabt zu sagen, ich pfeife. Ist die Kinder, nee, ist nicht da, ich scheiße auf das Königtum. Sind wir mal ehrlich, oder? Das Wort geht uns öfters raus, als man denkt, ich traue mich jetzt mal einfach heute Morgen. Vielleicht ist es ein Moment heute Morgen zu sagen, okay, David hat nicht locker gelassen. David blieb dran. Es dauerte vielleicht länger, als er gedacht hat. So sei ermutigt, heute Morgen dran zu bleiben, wenn da ein Moment war wie dieser hier, wo der Samuel den David zum König gesalbt hat. Aber was für ein Start. Der war schon extrem holprig und Ablehnung. Heute würde ich ihn wahrscheinlich Therapie schicken, den David, und guck mal, dass du deine Vatergeschichte aufarbeitest und seelisch innerlich heil wirst. Ja, und das ist auch gut so. Gott hat es irgendwie im Expressverfahren mit ihm gemacht. Steht zumindest nichts drüber. Aber wahrscheinlich hat Samuel mit ihm auch väterliche Mentoringgespräche geführt und nicht nur irgendwie so Salbungszeremonien mit ihm durchgemacht. Aber die Geschichte war da damit dann noch nicht easy. Kennt ihr alle? David kam irgendwann aufs Feld, hat den Philister Goliath erschlagen. Dann kam er als Belohnung an das Haus von dem damaligen König, der erste König von Israel, vom Saul. Und dann ging der Käse gerade weiter, ja. Der Saul war so eifersüchtig auf den David, dass er komplett durchdreht ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat den David nicht mehr leiden können, hat ihn verfolgt, hat ihm den Tod gewünscht, Speere noch im Geschmissen, alles drum und dran. Der David war so weit weg vom Königsthron, wie man es nur sich denken kann. Der war am Tod näher als am Thron, zumindest so menschlich gedacht. Und das reicht dann auch nicht aus. David ist dann irgendwann vom Hof weg, um sein Leben zu schützen, hat Männer versammelt. Und dann gab es einen Moment, wo er in der Stadt Keila war. Könnt ihr alles nachlesen im Samuel, wenn er daheim halb Mittag das schlechte Wetter anders zubringen wollt. Und da wollten ihm seine eigenen jüdischen Brüder ihn an den Saul verraten. Also David, ach, wir machen das Ding ein bisschen schneller, dass es ein Ende gibt. Und da war die nächste Ablehnung, die nächste Zurückweisung von seinen eigenen Brüdern. Die wollten ihn dem Saul ausliefern und David hat es geschnackelt mit Jonathan und ist dann weggedüst, bevor das passiert. Dann hat er sich zu den Philistern begeben, eigentlich zu den Feinden. Dann wurde er von denen auch noch abgelehnt. Also die größte Ablehnung von künftigen König ist, wenn er nicht mit dem Krieg ziehen darf. Verstehe ich heute nicht, aber war damals so. Und die haben gesagt, hey David, bleib daheim, brauche dich nicht. Wir Philister gehen selber in den Krieg. Nächste Ablehnung, wieder Zurückweisung. Aber irgendwie war das alles nur eine Vorbereitung auf den schlimmsten Moment, der auf David zukam, bevor er überhaupt den Thron bestieg. Und dieser schlimmste Moment, der hat sich angebahnt in der Situation, wo David mit seinen Männern zurückkam in eine Stadt, wo er sich verschanzt hat. Und ich würde den Filmtitel über diese Geschichte nennen, Die Schmach von Ziklag. Ich habe kein Bild, weil ich konnte keins mehr erstellen heute Morgen. Meine Quote war aus. Aber doch, halt! Ich habe nur eins. Männers! Oh, gut. Jetztle. Gut. Das ist mir fast die Auflösung verraten. Das wäre ganz schlimm gewesen. Ihr habt schon gelesen, gell? Okay. Vielleicht kennt ihr die Geschichte auch schon. Aber die Dramatik in Davids Geschichte, die war genau da, als er mit seinen engsten Verbündeten, mit den Riesentötern, mit dem Volk, das mit ihm gezogen ist, in diese Stadt zurückkam. Und ihr seht hier, brennend die Stadt, keine Ahnung, wie klein oder groß sie war. David und seine Männer völlig am Ende. Und wir lesen hier, was dann geschah. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter, dieses feindliche Volk, eingefallen in den Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt. Und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, groß und klein, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren ihres Weges gezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, und das wird echt dramatisch, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und vielleicht bist du manchmal und ich auch in so einer Situation, wo du weinst, bis du nicht mehr weinen kannst. Und genau das war der David und seine Männer, als sie heimkamen. Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen. Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David geriet in große Bedrängnis, weil ihn das Volk steinigen wollte. Denn die Seelen des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Hier war er, David, gesalbt zum König, von dem Prophet Samuel mit dem Salbhorn vor seine Brüder bezeugt. Hier war er, König David, bedrängt, ich stelle mir das vor, wie das Volk Israel, vor ihnen das Tote Meer, nicht zu überbrücken, das Rote Meer, hinter ihnen das Volk Ägypten, er war da und wusste nicht mehr, wo ist vorne, wo ist hinten. Und es war keine Spaß- oder Fake-Situation, Die Männer waren so erbittert, dass sie ihn umbringen wollten. Und ich kann sie verstehen. Und da stand dieser David, der alles verloren hatte. Seine Frauen und Söhne und Kinder waren auch weg. Da stand er mit der Berufung zum König und ein Volk, das ihn wütend umbringen will. Ich glaube, das war der dichteste Punkt im Leben von David bis dahin. Das war der zentralste Punkt im Leben von David, so dicht, dass klar war, seine Reaktion jetzt, die wird über sein Schicksal und nicht nur über sein Schicksal, sondern über das Schicksal von einem gesamten Volk entscheidend sein. Wie reagiert David an der Stelle? Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich kenne es von meinem Leben. Da gibt es solche dichten Stellen, wo du genau weißt, meine jetzige Reaktion, die nächsten 5 Minuten, wie ich darauf reagiere, die haben einen wesentlichen Einfluss, wie es mit meinem Leben weitergeht. Und an der Stelle bin ich so happy, bin ich so dankbar, dass der David ein Leben lang trainiert hat auf die Situation zu. Und wir folgendes lesen, wie David reagiert hat. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und das flasht mich. Das berührt mich so tief, dass in dem Augenblick, wo er dem Tod in die Augen schaut und seine Männer in die Augen schaut und er spürt den Hass, er sieht schon die Steine fliegen auf ihn zu. Ich weiß nicht, wo er sich im Herrn gestärkt hat, ob er sich einfach weggedreht hat, ob er ein Zelt aufgesucht hat. Das steht hier alles nicht. Das steht nur drin. Und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wie er das tat, da steht gar nicht viel drin praktisch, aber das möchte ich mit euch ein bisschen erörtern. Aber was ich weiß ist, seine Reaktion, deswegen habe ich das Ding auch so genannt, ups, dort ist der Predigtitel ohne weggespult, da soll der eine stehen, deine Reaktion bestimmt deine Zukunft. Deine Reaktion am dichten Punkt deines Lebens, wo es darum geht, schmeiße ich der Battle hin, können mich alle mal am Bup-Bup-Bup, oder stärke ich mich im Herrn, kann die Situation anders bewerten, aus seiner Perspektive sehen und mich zu einer Reaktion entscheiden, die richtige Spur in meinem Leben legt. Und deshalb, David stärkte sich im Herrn. Wisst ihr, ich hätte alles verstanden. Also das ist überwältigend. Aber ich hätte verstanden, wenn hier in der Bibel steht und David zog sich zurück, er klagte Gott an aufgrund seiner Umstände, und er entschied sich, das Königtum niederzulegen. Menschlich hätte ich es komplett verstanden, oder? So rein menschlich würde ich in David verstehen, nach Jahren von Verfolgung, von Niederschlägen, von Zurückweisung, von allem Möglichen, würde ich verstehen, wenn hier nicht das stehen würde, sondern und David legte sein Königtum nieder. Seine Reaktion war entscheidend, dass Jesus im Stammbaum von David auftaucht, vom Stamme Isais. Es war entscheidend, dass David hier richtig reagiert hat. Und ich bin so happy, dass David an der Stelle nicht in einen Rückzug gegangen ist, um aus der Situation rauszukommen. Ich bin so dankbar, dass er sich in dem Augenblick entschieden hat, sich im Herrn zu stärken. Dass er sich in dem Augenblick entschieden hat, reinzugucken, was hilft mir jetzt wirklich, um dran zu bleiben an Gott. Und ich glaube zutiefst, wenn er sich nicht sein Leben lang sich im Herrn zu stärken, als Lebensstil angeeignet hat, als kleiner Hirtenjunge, wo Löwe und alles mögliche Bären seine Schafe verfolgt haben, wenn er da nicht begonnen hätte, sich im Herrn zu stärken, in den Überlieferungen, wie groß Gott ist, das in sein Herz zu schreiben, wenn er das nicht sein Leben lang trainiert hätte, hätte er es in dieser Extremsituation nicht abrufen können. Wäre nie möglich gewesen. Wisst ihr, wenn wir Dinge nicht trainieren, mein Motorradunfall war, das ist ganz einfach erklärbar. Ich habe nicht trainiert, in Extremsituationen die richtige Entscheidung zu treffen. Na, der Kerl, die Vorderradbremse zog, was dabei rauskommt, ist. Und manchmal denken wir könnten in Extremsituationen was abrufen, ohne es vorher zu trainieren. Ich war mal beim Gitarrenlehrer, beim Robbie Stringfellow in Aldersteig, vielleicht kennt ihr den. Und er hat immer gesagt zu mir, Peter, was in deinem Übungszimmer daheim nicht funktioniert, er glaubt doch nicht, dass es auf der Bühne wie so ein Wund auf einmal geht. Ja, kennt ihr alle, Alex schmunzelt schon. Was daheim nicht funktioniert beim Üben, das wird auf der Bühne nicht gehen. Du kannst auf der Bühne nicht abrufen, was du in deinem Zimmer daheim trainiert hast und trainiert hast und trainiert hast. Ob das eine Predigt ist oder ob das was ich es ist, völlig egal. Und deshalb ist meine Einladung heute Morgen, Camp David, dass wir ab heute, dass du vielleicht beginnst, ein Trainingscamp einzuüben, sich im Herrn zu stärken, als einen Lebensstil zu machen, um vorbereitet zu sein auf Extremsituationen, wie auch immer die in unserem Leben aussieht. Und um uns ein bisschen den Gewinn schmackhaft zu machen, kommen wir dann so zum Ende auf die Zielgerade, geht die Geschichte ja Gott sei Dank weiter. Was ist schon passiert, nachdem sich David im Herrn gestärkt hat? Ich habe mir so vorgestellt, er hat sich schön der Auszeit genommen, ist in irgendein Zelt rein, hat sich im Herrn gestärkt, komme ich gleich noch drauf, kam raus und dann hat er den Priester gerufen, gesagt, komm mal her, brauch dich jetzt, wir befragen jetzt den Herrn. Also er hat sich im Herrn gestärkt, rief den Priester, hat Gott befragt, du Gott, lohnt es sich, dass man da hier hinterherjagert oder sind die Frauen eh verloren und die Kinder drum und dran? Gott sprach, hey, es lohnt sich, du kriegst die wieder. Dann ging er in der Überzeugung auf seine Männer zu, die ihn gerade noch steinigen wollten. Also David muss irgendeine Salbung getragen haben, um die überzeugt zu haben. Sag, Männers, das Ding ist noch nicht verloren. Wir haben noch eine zweite Halbzeit. Wir haben noch eine zweite Halbzeit, Männers. Wir drehen das Spiel rum. Und dann hat seine Männer, keine Ahnung, die haben auf einmal wieder innerlich einen Mut gespürt, sind dem David gefolgt, die sind hinterher. Die haben alle Frauen, alle Söhne, alles was es war, wieder lebendig zurückgebracht. Und am Ende ist in dem Krieg, wo David nicht mit den Philistern mit durfte, der Saul gestorben und kam um. Und kurze Zeit später, nachdem sich David entschieden hat, sich im Herrn zu stärken, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, in Gott wurde er König. Und wisst ihr, manchmal sind wir vielleicht so weit weg von dem, dass sich was im Leben erfüllt und dann kommt dieser dichte Punkt und wir entscheiden uns für das Falsche. Und mein Herzensanliegen ist, ich habe nochmal aufgeschrieben, meine Vision ist, dass jeder Mensch ein gutes Ende nimmt. Deswegen liebe ich Happy Ends in Filmen. Ich sage, es muss sich doch lohnen, mit Gott unterwegs zu sein. Lass uns bitte ein Happy End nehmen. Das Ende von David war auch ein bisschen durchwachsen, aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und in dem Augenblick war er fähig, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wisst ihr, solche Situationen, egal wo du gerade drin steckst, die haben ein Wozu für mich. Einfach nur für mich, vielleicht passt es auch für dich. Nämlich um eine Reife zu erlangen, um an den richtigen entscheidenden Stellen richtig zu reagieren. Das ist Reife. Und Reife kommt nicht aus dem Himmel und kommt über dich und sie ist da. Reife kommt, wenn die Salbung zum König und die Besteigung des Throns 13 Jahre dazwischen hat, von Tod, Verfolgung, Ablehnung und Zurechtweisung übersät ist und du dich im Herrn stärkst, im Herrn dranbleibst, am entscheidenden richtigen Punkt immer das Richtige tust, um in der Extremsituation, wo du vielleicht aufgibst, wo du vielleicht sagst, die Partnerschaft mit meinem Ehepartner lohnt sich nicht mehr. Jetzt ist der dichte Punkt überschritten, es geht nicht mehr. Oder wo du vielleicht mit deinen Kindern am Ende bist. Ich weiß noch, wo meine Tochter Tür zugemacht hat und ich habe gespürt, da ist Ende, da ist rum. Und ich weiß ja, wo du vielleicht gerade an so einem dichten Punkt bist, ich möchte dich ermutigen, triff keine Entscheidung in so einer emotionalen Schieflage, sondern stärke dich im Herrn. Stärke dich im Herrn. Trainiere das, stärke dich im Herrn. Wenn wir durch Herausforderungen gehen, dann ist es nie, weil Gott uns irgendwie zu Fall bringen will. So ein Gottesbild habe ich nicht. Und er ist auch nicht der, der die Situation irgendwie hervorgerufen hat. Der hat das nicht gesagt, hey, ihr Amalekiter, geht mir noch Ziklag und brennt es nieder, weil ich will den David testen. Käsedreck, mit diesem Gottesbild möchte ich aufräumen. Und trotzdem hat Gott die Gnade, dass er in der freien Wahl des Menschen, wo Dinge schief laufen, noch was Gutes draus erwachsen lässt und uns in eine Reife führt, die nicht beim rosaroten Lulli-Lutschen miteinander passiert, sondern dann, wenn wir vor schwierigen Situationen miteinander stehen. Dann zeigt sich auch Freundschaft, dann zeigt sich ein Miteinander, eine Gemeinde und an einem dichten Punkt, ich war da schon oft in meinem Leben, vor 6, 7 Jahren hier, denke ich, ich lasse die offene Tür hinter mir. Die alle so blöd zu mir sind, bin ich auch blöd zu ihnen. Ich weiß es wie heute noch, dieser dichte Punkt war da. Und dann gilt es, ich stärke mich im Herrn und werde nicht Opfer meines Minderwerts, um da irgendwie dann durch eine blöde Art rauszukommen. Was tat denn David, als er sich im Herrn stärkte? gäbe es mal so geschwind rein, habt ihr eine Idee, was der Kerl denn gemacht hat? Wie? Lobpreis, also ich habe dir, kommt direkt Lobpreis, okay, gut. Noch eine Idee? Nochmal Lobpreis, okay, auch gut. Hier gibt es auch keine falsche Antwort. Das ist ja, das sagt ja was über euch aus, wie ihr euch im Herrn stärkt. Wie stärkt ihr euch im Herrn? Wie könnt ihr das praktisch aussehen? Es waren Worte im Spiel, Marius. Er hat so viele Psalme geschrieben. Genau, er hat Psalme geschrieben, ja. Ja.
Ich glaube, er hat in welcher Art und Weise auch mal, das ist ja alles in der Lobpreis. Psalmen sind ja Lobpreis.
Ja. Begegnung. Hat eine Gottesbegegnung, Christine?
Oder seine
er hat Gott an seine Zusagen erinnert. Oder ich drücke es mal aus, wie ich es gleich sagen würde. Er hat seine Seele an die Zusagen Gottes erinnert. Ja, und das ist so ein wesentlicher Punkt. Deswegen bin ich heute auch nicht fertig. Das ist heute der Auftakt. Wie David sich im Herrn gestärkt hat, das kann bei uns heute so unterschiedlich aussehen. Und lass uns die Facetten angucken. Ja, das ist so wichtig. Okay. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und ich habe für die Antwort noch eine kurze Lösung gesucht. Und tatsächlich war der Psalm 103 der Prototyp dessen, wie man sich im Herrn stärken kann. Ich habe nur die erste Verse. Ich bete es nachher als Abschluss von der Predigt. Ich weiß noch, wo die offene Tür entstanden ist, bei Aldingers in der Wohnung, mitten in der Stadt, wo samstags der Blumenverkäufer hörbar war. Drei Sträuße, 3 Euro, kennt ihr die? Ja, war am Achim oft sein Gag. Wir haben den Psalm 103 auswendig gelernt. Das war unser erster Psalm damals als Hauskreis, noch vor Alpha oder nach Alpha. Und dieser Psalm ist so, so gut, weil er zeigt uns, wie David sich im Herrn gestärkt hat. Vielleicht ist das auch nachher entstanden, aber ich glaube, das hat David getan, mittendrin in der Situation. Ein Psalm von David, preise den Herrn meine Seele. Ja, alles in mir, lobe seinen heiligen Namen, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie kann ich mich im Herrn stärken? Ich nehme meine Seele, die gerade keinen Bock mehr hat, die der ganze Scheißdreck hinschmeißen will, die keine Hoffnung mehr sieht, ich sage, Seele, I show you who's the king in the life. Ich zeig dir, wer der Herr im Boot ist. Ich nehme dich an der Hand, meine Seele. Das habe ich mal irgendwo gehört, das gefällt mir. Ich nehme meine Seele an die Hand und ich spreche mit ihr. Das sind Worte im Spiel. Ihr könnt Selbstgespräche führen. Das ist so wichtig an so einem Punkt. Sag ich, Seele, ich weiß, dir geht's gerade nicht gut. Und deine ganze Anhänger, die wollen dich steinigen und deine Frau sind entführt. Aber erinnere dich dran, Seele, Gott ist gut. Gott ist immer noch gut. Er ist besser, als du denkst. Und wir loben seinen heiligen Namen. Vielleicht hat der Rabe die ganze heilige Name von Gott ausgesprochen, wie heute Morgen im Lobpreis. Vielleicht war das schon genug, um sich zu erinnern, Gott ist groß. Wie kann ich mich im Herrn stärken? Wahrscheinlich hat er sich daran erinnert, welche Wunder er mit Gott erlebt hat. Hey, weißt du noch, David, meine Seele, komm, da draußen sind deine Männer. Aber da war der riesige Goliath. Kannst du dich noch erinnern, David? Der hat bestimmt solche Selbstgespräche geführt. Jetzt komm, David, geht mir nicht auf. Was sind die Männer gegenüber Gott? Wenn Gott an deiner Seite ist, und übrigens meine Seele, hat David wahrscheinlich gesprochen, du wurdest zum König gesalbt und Gott hat die Salbung nie zurückgezogen, dann ist das da draußen, diese wütende Männerschar, auch kein Problem für Gott. Wie kann ich mich im Herrn stärken, indem ich mir selber zuspreche, hey, erinnere dich daran. Erinnere dich an die Tage, erinnere dich an das, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Erinnere dich daran, wozu du von Gott berufen und gesalbt wurdest. Und solange das noch nicht irgendjemand widerrufen hat, ist es gültig. Und dann wird Gott für eine Lösung sorgen, wie das mit den Männern da draußen und eine ganze Familie gut ausgeht. Ja? Und ich lade uns sowas von ein, dass uns das zu unserem Lebensstil machen. Meine letzte Folie. Wie kann das denn gehen? Was ist meine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für euch für die nächsten Tage? Ich habe begonnen, ein Tagebuch zu führen. Ich mache es am Laptop, gedacht, um die schriftlichen Leute unter uns mit Füller und mit Papier noch zu ermutigen. Ein Tagebuch. Was habe ich mit Gott erlebt? Wisst ihr, wenn ich es nicht aufschreibe, ich bin in der Zwischenzeit fast 57. Ich vergesse manchmal, was ich am Tag davor zum Mittagessen habe. Das Langzeitgedächtnis funktioniert manchmal besser. Aber wenn ich nicht aufschreibe, werde ich es irgendwann vergessen. Und an einer Extremsituation wie beim David hervorzuholen, wo war Gott in meinem Leben schon sichtbar? Wo hat er mir schon Gutes getan? Wo hat er mich bewahrt? Wo hat er mich befreit? Wo sind Dinge wie zufällig zusammengekommen? Schreib's auf und meditier drüber. schrieb's auf. Also ich spreche, ich habe es als Einladung, auch was auf, ich habe es als Einladung formuliert. Wie wäre es, ein Tagebuch zu schreiben? Klingt es einladender? Okay, also für alle Direktive, alle so Schweizer, schreib's auf und meditier's. Bisschen einladender, wohlwollender. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, die Taten Gottes in unserem Leben echt aufzuschreiben, oder? Um uns daran zu erinnern, wie gut er ist. Um uns daran zu erinnern, wie groß er ist. Um uns daran zu erinnern, welche Berufung und Salbung auf unserem Leben ist. Und es reicht einfach nicht, das einmal aufzuschreiben. Sondern vielleicht könnt ihr mal eure stille Zeit mit Gott so verbringen, dass ihr über das meditiert, was Gott in eurem Leben schon Gutes getan hat. Wenn ihr kein Tagebuch habt oder irgendwas, dann nehmt einfach am Mittag vielleicht irgendwas und beginnt aufzuschreiben, wo habt ihr mit Gott schon so viel erlebt. Um eure Seele zu stärken, um einen Lebensstil zu trainieren, euch darin stark zu machen. Amen. Okay, soweit mal für heute. Und ich würde gerne noch den Psalm 103 mit uns beten. Und dann darf der Bernd noch, wir sagen nicht mehr Abschlusslied, sondern, wie sagen wir dann zum letzten Lied, Bernd? Ja, egal. Ein Übergangslied, genau, okay. Also, herzliche Einladung zu unserer Tische. Wir finden auch noch einen besseren Namen. Aber wir singen noch ein Lied miteinander, wo ich denke, dass es genau zum Inhalt kommt. Dass wir sehen, wie groß Gott ist. Preise den Herrn, meine Seele, ja, und alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir alle deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr und krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Wie sich einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Wow, das wiederhole ich mal. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Der Herr vollbringt große Rettungstaten. Allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelt. Und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Das schreibt ein Mann, der noch unter dem Gesetz gelebt hat. Er hat den neuen Bund geschmeckt und er schreibt, nicht für immer wird er uns anklagen. Noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade über denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Und wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und ich möchte uns segnen an der Stelle, wo du diesem Vater nicht begegnet bist in deinem Leben, so wie David in Ablehnung gelebt hat. Davids Herz wurde heil und er schreibt hier, wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, unser Gott, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Und wenn ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. So handelt er an denen, die sich an seinen Bund halten, die an seinen Weisungen denken und danach leben. Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königherrschaft. Wow, Rebecca umschließt das ganze All. Preist den Herrn, ihr seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Preist den Herrn, ihr alle, die ihr zu seinem himmlischen Heer gehört. ihr seine Diener, die ihr ausführt, woran er Freude hat. Preist den Herrn, ihr alle seine Werke, an allen Orten, über alle, die sich seine Herrschaft erstreckt. Ja, preite den Herrn meine Seele. Amen. Amen. Amen.